Mal einen wunderschönen guten Morgen, auch wenn es draußen nicht wirklich schön ist, aber wir wurden ja gewarnt, dass der Herbst kommt, also von daher dürfen wir uns nicht beklagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Bibel lest. Ich hoffe, ihr lest Bibel, aber ich weiß nicht, wie es euch ab und zu damit geht. Ich finde immer wieder Texte da drinnen, die ich schwer verstehe. Da muss ich dann öfters drüber lesen oder manchmal nehme ich dann eben auch Kommentare in die Hand, um überhaupt ein wenig davon zu verstehen. Dann gibt es Texte, die sich scheinbar sogar widersprechen. Aber keine Angst, die Bibel widerspricht sich nicht. Trotzdem ist es so, dass ich dann manchmal auch in die Gefahr komme zu sagen, nee, komm, ich lege den Text weg, auch als Pastor mache ich das dann ab und zu, dass ich sage, nee, jetzt habe ich keine Lust, mich damit zu befassen, das ist viel zu kompliziert und ignoriere es. Und das löst dann auch innere Spannungen in mir. Und so habe ich auch die Predigt betitelt, Spannung in der Bibel, Spannung in mir. Und auch den Text, den ich heute mit euch mir anschauen will, haben bei mir solche Spannungen ausgelöst. Ich lade euch ein, eure Bibeln oder eure Bibel-App oder vielleicht wird der Text auch hier vorne angezeigt, in Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, und wir werden die Verse 35 bis 38 und dann in Kapitel 10, Vers 1 und Vers 7 lesen. Und ich lese aus der Guten Nachricht. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihm das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genügend Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn der Ernte, diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten zu heilen. Und Vers 7, meine Augen werden immer schlechter, verkündet ihnen, jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ich weiß nicht, ob dieser Text bei euch Spannungen ausgelöst hat oder wo ihr gesagt habt, okay, was ist da überhaupt los? Bei mir, wie gesagt, war das so. Als ich diesen Text angeguckt habe, habe ich gesagt, irgendwie klingt der komisch. Da sind Sachen drin, die sich auf den ersten Blick irgendwie auch widersprechen. Aber, wie gesagt, das Gute bei der Bibel, das Gute bei Jesus vor allem ist, dass er uns selber dann immer wieder die Lösung aufzeigt. Ganz am Anfang steht da, dass alle Kranken, die zu ihm kamen, wurden von Jesus geheilt. Von allen Krankheiten und von allem Leiden, was sie hatten. Aber mit dem nächsten Satz steht da, er sah die Menge an und hatte Mitleid mit ihm. Also ich weiß nicht, wie es jemandem geht, wenn jemand krank ist und auf einmal heil wird, warum soll man Mitleid mit dem haben? Hat hier Jesus doch nicht das Richtige getan? Dass er auf einmal, nachdem er sie alle heilt, und da steht alle, also nicht nur ein paar, sondern wirklich alle, steht da auf einmal, dass er Mitleid mit denen hatte. Warum hat jemand Mitleid mit jemandem, der von ihm gerade geheilt wurde? Und da steht da dann gleich wieder im nächsten Satz, nämlich, er hatte Mitleid, weil sie hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirte waren. Und in manchen Übersetzungen steht da sogar, sie waren orientierungslos. Und das ist natürlich dann schon ein Grund, Mitleid zu haben. Sie wurden von allen Krankheiten gelöst, geheilt. Aber ihnen fehlte Orientierung, ihnen fehlt Hoffnung, ihnen fehlt Leben. Und dieses scheint ein Leiden zu sein, das selbst Jesus nicht so einfach verändern kann. Dass selbst Jesus nicht einfach so heilen kann. Einen Kranken heilen, das haben wir in sehr vielen Bibelstellen, in den Evangelien, dass er ein Wort sagt oder die Hand auflegt oder nur jemanden ihn berührt und er wird heil von seiner Krankheit. Aber Hoffnung und Orientierung in ein menschliches Herz zu pflanzen, das ist eine ganz andere Herausforderung. Das ist sogar für Jesus nicht so einfach, weil das hängt auch von uns ab. Das hängt eben auch von uns ab. ein Herz, ein Verstand zu verändern in einer Person, ist ein Prozess, das Zeit braucht. Und es braucht Menschen, die diesen Prozess auch begleiten. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen Menschen kennengelernt, der eine Begegnung mit Jesus hatte und über Nacht eine ganz andere Person wurde. Über Nacht die komplette Veränderung in ihm vollzogen wurde. Und das ist ein Prozess, was Jesus auch hier sieht. Er sieht diese Menschenmenge, er sieht, die sind alle von den Krankheiten befreit, aber die sind innerlich immer noch zerstört. Die sind innerlich immer noch krank. Die haben keine innerliche Hoffnung und keine Heilung erfahren. Und wie geht es uns? Wie geht es mir persönlich? Fühle ich mich manchmal auch so orientierungslos, obwohl ich von Jesus geheilt bin? Fühle ich mich nicht manchmal auch so, als ob mir der Hirte fehlen würde, dass ich gar nicht weiß, wo ich lang gehen soll? Und deshalb wendet er sich zu seinen Jüngern und sagt, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Und hier war für mich die zweite Spannung. Was sollen jetzt die Jünger tun? Sollen sie ernten? Sollen sie sehen? Oder sollen sie beten, damit Gott jemanden schickt, jemand anderes, damit der dann die Arbeit vollzieht? Und vor allen Dingen, was gibt es hier zu ernten? Ist nicht das Problem, dass diese große Menschenmenge, die zwar jetzt gesund ist, aber orientierungslos, da muss man doch erstmal investieren, damit man überhaupt etwas ernten kann, oder nicht? Und diese Frage, die sich die Jünger möglicherweise gestellt haben, gibt Jesus nämlich die Antwort, die eigentlich alles auflöst. Nämlich mit dem Vers 7, wohin ihr auch geht, predigt, das Reich Gottes nähert sich. Und da ist nämlich auch wieder die nächste Spannung. Jesus sagt, wir sollen predigen, dass das Reich Gottes nahe ist. Aber dieses Reich ist sehr oft unsichtbar. Es wird gar nicht bemerkt. Man sieht es gar nicht. Außer vielleicht ab und zu da, wo Gott dann eben einen Menschen heilt und man so ein kleines Lichtlein aufsehen wird. Und dann kann man denken, okay, da ist es sichtbar geworden. Aber in Wirklichkeit ist das Reich Gottes vor der Tür. Das Reich Gottes ist vor der Tür. Nur wir müssen es bemerken, wir müssen es aufheben, wir müssen es sammeln, wir müssen es fühlen und sichtbar machen. Und genau dafür braucht es Erntehelfer. Menschen, die das Reich Gottes bekannt machen. Menschen, die den anderen Menschen zeigen, dass diese Welt, wie wir sie jetzt gerade vor Augen haben, eben nicht so ist. Gerade jetzt, wo wir den Krieg in der Ukraine haben und viele andere Kriege. Also manchmal kriegt man das nur so nebenbei mit, aber es sind viele andere Länder, Nachbarländer, die sich gerade bekriegen. Wo die Preise in die Höhe gehen und viele Menschen wirklich Existenzängste haben. Da müssen wir den Leuten klar machen, die Welt ist nicht so, wie wir sie mit dem bloßen Auge sehen. Da ist viel mehr, weil Gott schon unter uns wirkt. Und das Reich Gottes nicht nur sich nähert, sondern eigentlich schon da ist. Und das öffnet uns dann vielleicht die Augen, dass wir eben diese Welt nicht nur so schwarz sehen, sondern dass wir merken, dass Gott da ist. Und das ist manchmal eine sehr schwere Erntearbeit, die uns herausfordert, weil wir inmitten dieser ganzen Probleme und Sorgen diese Liebeszeichen Gottes, diese Gegenwart Gottes nicht sehen können. Das ist eine harte Arbeit. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren in Spanien einen Freund, also ich habe den immer noch, aber wir sehen uns kaum noch. Der hat, um sein Taschengeld aufzubessern, hat da Kapern gepflückt. Ich weiß nicht, wer Kapern kennt, das sind ja so ganz kleine, winzige Dinger. Und er hat damals, das war noch zu Pesetenzeiten, also zur D-Mark-Zeit auch, da hat er für ein Kilo Kapern 300 Peseten gekriegt. Also das waren dann so 2 D-Mark ungefähr, 3 Mark ungefähr. Aber wisst ihr, wie lange er brauchte, um ein Kilo Kapern zusammenzukriegen? Das war eine super harte Arbeit. Und genau so ist es auch heutzutage mit uns, wenn wir im Reich Gottes ernten wollen. Weil wir manchmal nämlich das nicht sehen. Der bekannte deutsche Spruch, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Warum? Weil ich eigentlich nur noch auf das Schwarze, auf das Dunkle, auf die Probleme dieser Welt gucke. Und dann verzweifle ich selber an meinem Glauben manchmal, weil alles so hoffnungslos erscheint. Aber dann ist es vielleicht eine kleine Geste von einem Bruder, einer Schwester, ein Lächeln, was mich wieder in Erinnerung bringt, hey, du bist umgeben von der Liebe Gottes. Du bist nicht allein, es ist nicht alles so schwarz und hoffnungslos. Und ja, solche Arbeiter im Reich Gottes, solche Erntehelfer werden dringend gebraucht und überall gebraucht. Und deshalb müssen wir auch mal darüber nachdenken, wie wir helfen können, denen, die an unserer Seite sind. Oft ist es so, dass ich mich schlecht fühle, weil mich jemand betrogen hat oder weil ich glaube, dass mir Unrecht zugeteilt wurde, dass mich jemand nicht mehr so begrüßt, wer mich früher begrüßt hat. Und dann muss ich mich aber fragen, will ich so ein orientierungsloses Schaf sein und in Selbstmitleid verfallen oder will ich lieber ein Erntehelfer sein? Was ist das, was Gott in mir hineingelegt hat? Deswegen sollten wir auch immer wieder überlegen und dafür kämpfen auch, dass unsere Bitterkeit uns nicht blind macht für das Reich Gottes. Und damit die Menschen um uns herum auch wieder dieses Vertrauen in der Nähe Gottes überhaupt finden können. Wenn ich als Christ verzweifelt bin, wie soll dann einer, der nicht an Gott glaubt, ihn finden können? Das geht doch gar nicht. Als Christen treten wir in die Fußstapfen der ersten Jünger. Wir müssen diese Mission oder wir sollen diese Mission fortfahren, die sie von Jesus erhalten haben. Und wenn wir diese Passagen lesen, wie Jesus zu den Jüngern spricht, dann kann jeder von uns eigentlich seinen Namen da hineintragen. Weil Jesus nämlich das auch direkt zu dir und zu mir sagt. Und wir lesen im Kapitel 10, Vers 1, dass er seine Jünger zu sich ruft und ihnen Vollmacht gab, um böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten zu heilen. Und ich bin ehrlich, das ist für mich die größte Anspannung in diesem Text. Weil mich das manchmal auch ein bisschen zweifeln lässt. Habe ich auch diese Macht? Habe ich auch diese Kraft von Gott bekommen, böse Geister auszutreiben und zu heilen? Kann ich das tun oder nicht? Sich einem Kranken zu nähern, die Hand zu heben und sagen, du bist geheilt von deiner Krankheit und der Mensch ist geheilt? Was brauche ich dafür? Selbstvertrauen? Vertrauen auf Gott? Beten für Kranke, dass Gott sie heilt, das ist kein Problem. Aber selber zum Heiler werden? Mir kommt aber auch eine Szene in den Sinn, auch im Markus-Evangelium. Markus 9, Vers 18, lese ich kurz vor. Immer wenn dieser Geist, also es geht um den besessenen Jungen, und da kommt der Vater zu Jesus und sagt, immer wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Schaum steht dann vor seinem Mund. Er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Die Jünger haben die Macht von Jesus gekriegt und hier steht aber, sie konnten es nicht. Und da ist mir auch klar geworden, dass Heilung nicht Können ist. Nicht das Können eines Menschen, sondern ein Wunder Gottes. Mir wird bewusst, Heilung geschieht nicht, weil ich irgendetwas bekommen habe von Gott, sondern Heilung geschieht, weil Gott sich offenbaren will und sein Reich erkennbar machen will. Es liegt nicht in meiner Hand, ob ich heilen kann oder nicht. Jetzt gerade im Urlaub habe ich mit einem jungen Mädchen gesprochen, die ja, daran so ein bisschen verzweifelt ist. Weil sie hat einen Bekannten im Krankenhaus besucht und da lagen drei Leute im Zimmer und dann kam ein Bruder aus einer anderen Gemeinde und kam in dieses Zimmer und sagte, ja, ich bin Christ, ich glaube an Gott und ich werde jetzt für euch beten, damit ihr geheilt werdet. Die drei sind dann noch 2 Wochen im Krankenhaus geblieben. Und dieses Mädchen sagte, warum wirkt das nicht? Warum konnten das die Jünger und wir nicht? Und dann habe ich ihr auch gesagt, weil es nicht an uns liegt, sondern nur an Gott. Und Heilung geschieht nicht immer so, wie wir es in der Bibel lesen, sondern Heilung kann auch geschehen durch den Chirurgen, den Gott die Weisheit gegeben hat, um Medizin zu studieren. Können wir das nicht auch als ein Wunder sehen? Dass Gott durch diesen Menschen heilt? Oder Heilung entsteht darin, wo du jemanden an deiner Seite hattest, dich bei deiner Depression begleitet und dir zuhört, dir beisteht, mit dir geht und du dadurch auch Heilung erleben kannst. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, dass Gott derjenige ist, der die Macht hat. Dass Gott derjenige ist, der natürlich vielleicht auch durch ein Gebet von mir dann Menschen geheilt werden. Aber nicht, weil ich so toll bete oder weil ich so ein toller Pastor bin. Nein, weil Gott in dem Moment so handeln will. Und deswegen dürfen wir nicht verzweifeln, wenn wir für einen Kranken beten und das nicht passiert. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen, vielen Jahren hatten wir hier eine Gruppe aus Bremen. Und da wurde einer bestimmten Person auch gesagt, ich habe den ganzen Gottesdienst dafür gebetet, dass deine Tochter gesund wird. Und wenn sie nicht gesund wird, dann ist es, weil du nicht glaubst. Blödsinn. Völliger Blödsinn. Heilung entsteht, weil Gott es will. Und Heilung kann eben auch entstehen, auch wenn die Krankheit bleibt. Weil wichtig ist, und das ist deswegen, warum Jesus Mitleid hatte mit diesen Menschen, dass die innere Heilung vollzogen wird. Das ist das Wichtige. Gott will jedem von uns diese Macht geben. Und wir können sehen in diesem Text, dass mit sehr wenig sehr viel erreicht werden kann. Nämlich das Reich Gottes predigen. Die Welt, diese Welt braucht keine spektakulären Wunder. Die hatten sie zur Zeit Jesu auch. Die Menschen haben das vor Augen gehabt. Trotzdem haben sie das Reich Gottes nicht erkannt und trotzdem haben sie Jesus gekreuzigt. Also sollten wir wirklich denken, dass wenn heute solche Wunder geschehen, die Welt sich auf einmal ganz verändert? Nein, deswegen sagt Jesus, geh und predige, das Himmelreich ist nahe. Mit diesem einfachen Mission schickt uns Jesus in die Ernte, das Reich Gottes verkünden. Und ich denke, das ist eine leichte Aufgabe, weil wir das nämlich einfach selber auch leben können. Erntehelfer sein. Für mich wäre das herrlich, wenn ich wirklich weiß, dass ich ein Erntehelfer bin. Ich sehe das immer wieder in Spanien. Ich weiß, der Vergleich in der Bibel mit Erntehelfer ist gerade heutzutage nicht wirklich schön. Ich bin ja immer wieder in Sevilla im Urlaub, wenn ich dann zum Strand fahre, fahre ich durch viele Erdbeerfelder. Und es tut mir echt weh zu sehen, wie diese Erntehelfer leben. Das sind meistens dann immer aus Afrika oder aus Rumänien Leute, die dann extra für die Ernte hergeholt werden, noch nicht mal einen Mindestlohn bekommen, mit 20 Leuten in einer kleinen Hütte leben. Und natürlich, wenn ich mir vorstelle, so ein Erntehelfer sein zu müssen, glaube ich, würde ich das nicht gerne machen. Aber Erntehelfer auf dem Feld Gottes, das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg. Und das möchte ich sein. Das möchte ich sein. Und dann können wir nämlich auch Erinnerungen in unseren Köpfen sammeln. Und das gibt uns auch wiederum Hoffnung und Orientierung. Und lass uns einfach leben, dass wir diesen Reich Gottes auch in uns haben. Und nicht für das Evangelium uns schämen. Gestern habe ich mit Josh geschrieben, wir sind ja große Fußballfans. Und gestern hat Spanien gegen Schweiz verloren und ziemlich schlecht gespielt. Aber gut, ich bin ja in guten Händen, Deutschland hat ja auch gegen Ungarn verloren. Also sind wir heute, außer Josh sind wir ja fast alle Verlierer dann heute. Aber ich schäme mich trotzdem nicht der spanischen Mannschaft wegen. Trotzdem werde ich weiterhin Spanien unterstützen beim Fußball. Und genauso sollten wir uns auch des Evangeliums nicht schämen, sondern das Reich Gottes wirklich einfach predigen. Durch die Straße mit einem Lächeln laufen. Und wenn uns jemand sagt, sag mal, wie kannst du bei so einem Wetter so ein Lächeln im Gesicht haben, sagen, ja, weil ich Jesus in mir habe. Weil ich nicht orientierungslos bin, sondern weil ich weiß, wo ich hingehe. Und so können nämlich dann auch wirklich die anderen Menschen das merken. Und dann wird Jesus kein Mitleid mehr mit denen haben, weil sie nämlich dann Orientierung haben. Machen wir also das Reich Gottes bekannt und lasst uns, jeder von uns, ein Arbeiter ein Erntehelfer in seinem Feld sein. Weil nur so können auch andere Menschen Segen erreichen und wir werden sogar doppelt gesegnet. Der Herr segne uns. Amen.